vom Nebentisch.
10 zahme Ziegenziehen, 10 Zentner Zucker zum Zoo. Und ich will, dass es nur noch 9 sind. Medium Rare.
Für mich einmal den Feigenpudding. Wie, der traut sich nicht.
Philipp, letztens hat meine Freundin zu mir gesagt, weißt du, was tragisch ist? Und ich war in dem Moment hellwach und habe blitzschnell reagiert und gesagt, weiß nicht, Kindstod. Und dann
sie erst mal,
ja, voll, ich war so schnell, dass sie nicht mal, weil es war so eine rhetorische Frage, sie hätte eigentlich gleich sagen wollen, was. Und ich war ja too fast und dann meint sie, ah, na toll, jetzt kann ich meins nicht mehr sagen. Und was war's? Was denkst du, was tragisch ist, was sie sagen wollte? Genau, dass man bei Pizza bestellen nur ein extra auswählen kann. Das war so eine gute Situation.
Was ich auch immer gut finde, ist, wenn jemand sagt, boah, das war das Schlimmste oder so.
Ja,
das,
ja,
genau. Wenn man dann einfach sagt, ja, und Holocaust halt.
Ja,
weil dann, das setzt es auch in so ein krasses Nichtverhältnis.
Ja.
Ja, das ist dann das ähnliche Trick wie bei einem Kindstod.
Ja, auf jeden Fall. Manchmal, also ich glaube, das Copa Manieri oder wie es heißt, was ich da nehme, das wirkt schon. Ich war blitzschnell in dem Moment.
Blitzschnell. Aber warum zum Teufel ist nur ein Topping möglich? Ich fände es schon.
Hey, fragt Yeji, I don't know. Also das kann ich dir nicht sagen.
Wenn ich doch für jedes Topping zahle, will ich 48 Toppings da drauf haben können.
Es gibt aber einen extra Trick, den du anwenden kannst, wenn du wirklich eine sehr individuelle Pizza möchtest. Es gibt nämlich die Wunschpizza und da kannst du dann wieder alle Extras komischerweise auswählen, ne?
Das ist komisch.
Na, geht ja dann doch.
Ja, geht dann doch. Mhm. Hätte ich auch gedacht. Was geht ab? Ich hatte wirklich eine sehr zahnarztreiche Woche.
Okay.
Also, keine Ahnung, also die normalen 2 Mal, die man halt zum Zahnarzt muss, wenn man einmal beim Zahnarzt war.
Wieso meinst du, so erst kontrollieren und dann, ah, wir haben was entdeckt.
Ja, also ich finde, so ein Zahnarzt ist immer so, man geht einmal hin für so das Standardding und danach hat man die nächsten 6 Monate Termine. Und auch einen Kleinwagen los meistens.
Ja, das ist halt ein cleveres Vertriebsmodell.
Das ist richtig. Weil, so. Ich finde auch so, Zahnärzte sind so ein bisschen wie Gebrauchtwagenhändler.
Und du kannst auch nicht überprüfen, ob das stimmt, was sie sagen.
Nee, gar nicht. Das ist wie, wenn ich halt zu einem Autohaus gehe und dann, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und es ist bei Zähnen genauso. Ich weiß es nicht. Ich merke, wenn sie wehtun, gerade tut mir keiner weh, aber du sagst, es könnte eventuell gleich passieren und mit 1.000 Euro können wir das Problem verhindern.
Ja, also wenn nur das Geld das Problem ist, dann kannst du auch immer auf den Proof warten, dass es erst wehtut.
Ja.
Aber ich sag mal so, bei mir ist das, die Ausstrahlung des Zahnarztes ist mir so wichtig. Ich kann mich da nicht hinlegen, wenn da so ein 50-jähriger, unfreundlicher Herbert mir den Mund offen hält. Das geht nicht. Ich brauche jemanden, wo ich mir denke, boah, die ist richtig nett oder der ist richtig, richtig cool. Also so, das muss einfach matchen. Und wenn das menschlich nicht passt, dann glaube ich gar nichts.
Ja. Ja, das stimmt. Da gehe ich mit. Das ist wichtig.
Ja, als ich letztes Mal, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, beim Zahnarzt war, da, wenn du so, heißt das, Zahnseide benutzt, dann musst du ja eigentlich, also meine Vorstellung nach, in jede Zahnlücke auch reinkommen.
Ja.
Bei der einen, da hat es bei mir so ein bisschen gehakelt, weil da so eine alte Füllung ist. Dann meinte ich so, ja, hier hakelt es ein bisschen, da reißt dann die Zahnseide oft oder franzt so aus. Können Sie da mal irgendwas machen? Ja, wir schleifen jetzt damit so Schleifpapier nach. Dann geht sie da rein und kriegt dieses Schleifpapier einfach nicht in diese Lücke rein, weil die so eng ist. Und dann irgendwie so reinbekommen, so in meinem ganzen Kopf gerissen hin und her, weil die dann wirklich wie Schmirgelpapier so hin und her das bewegen müssen.
Ja.
Und dann war sie fertig und jetzt komme ich gar nicht mehr rein. Also es ist jetzt schlimmer gemacht quasi.
Ja, das ist ein Unfall, aber das war auch gratis dafür.
Nix ist gratis.
Wenn du das Problem wirklich gelöst haben wollen würdest, dann hätte das extra gekostet.
Aber wir sind doch schon so weit mit der Technik, das kannst du mir nicht erzählen, dass die beste Variante ist, ein ganz klassisches Schleifpapier zu nehmen für Zähne und mit 2 Händen im Mund des Patienten das hin und her bewegen zu müssen.
Ja, nee, die beste Variante ist, den Bohrer zu nehmen und dann eine künstliche Kappe oben drauf zu setzen, die alle Probleme löst.
Ich wüsste nicht, was? Du hast mir, glaube ich, gerade nicht zugehört.
Doch, du bist der Meinung, dass das nicht die beste Variante ist, mit Schleifpapier das auseinanderzubringen. Meine These ist, wir schleifen beide Zähne ab, packen da andere Kappen drauf, die sich nicht berühren. Komplett
abschleifen. Ja, das ist natürlich was ganz anderes.
Ja, beste Variante und teuer.
Das sind doch diese Veneers, oder?
Ich glaube, das ist nochmal was anderes, aber das Konzept ist ähnlich.
Also, weil ich habe mich mal gefragt, es gibt ja diese Veneers, wo die ganzen Promis einfach diese perfekte Kaureihe vorne haben und das sind ja gar keine echten Zähne mehr. Das ist ja, da wird alles nur noch bis auf so Stumpen abgeflext und dann werden diese Veneers da drauf geklebt.
Mhm.
Und das ist ja wie ein Abo dann nochmal, weil diese Veneers müssen bestimmt irgendwann ausgetauscht werden, gewartet werden oder was weiß ich. Und wenn du es nicht machst und die fallen raus, dann hast du nur noch so Stumpen im Mund.
Ja.
Das ist irgendwie unheimlich.
Das ist ein richtiges Problem.
Okay, können wir über was anderes reden?
Erfolgreich. Ja, sehr okay. Sonst habe ich noch erlebt, dass ich viel im Homeoffice war. Sonst dementsprechend war ich wenig draußen. Wochenende war fantastisch. Und sonst gibt es eigentlich wenig zu berichten auf meiner Seite. Ich versuche halt mit dem Rauchen aufzuhören. Wie geht's denn dir?
Mir geht's super. Also ich war heute draußen und ich war auch gestern draußen. Ich war gestern joggen und heute war ich spazieren.
Das ist krass.
Als Ausgleich für meine immense Screentime dieses Wochenende, weil meine Freundin ist gerade nicht da und ich hatte mir Sachen vorgenommen, die ich machen will. Haushaltstechnisch habe ich alles mega im Griff. Hier ist picobello, habe alles sauber gemacht, gesaugt, Wäsche gemacht, gekocht oder so. Und okay, eine Pizza habe ich bestellt, aber ansonsten habe ich gekocht und es war wirklich, also ich habe hier alles im Griff, aber ansonsten, außerdem zweimal, wo ich draußen war, hänge ich nur an der PlayStation gerade und es ist auch, also ich habe auch gar keine Lust, was anderes zu machen. Ich will einfach jetzt daddeln gerade und die Zeit für mich genießen und das ist mein Wochenende jetzt gewesen. Ansonsten, das
klingt aber doch sehr gut.
Voll, also ich genieße es und die Energie kommt von allein eh schon wieder und dann bin ich auch wieder produktiver. Was ich für eine Beobachtung letzte Woche hatte, da war so eine Frau am Bahnhof und die war schon auffällig. Die war so ein bisschen kleiner, ein bisschen älter, sah nicht ganz so gepflegt aus, was sofort in der Schweiz auffällt, wenn man nicht
eine Streunerin, ne?
Ja, aber auch nicht, nee, obdachlos war die auch nicht, weil die hatte offensichtlich genug Geld, um sich Rubbellose zu kaufen. Aber dann hat sie halt so, wir haben halt alle auf die Bahn gewartet, die stand so.
Wäre auch nicht die erste Person, die bei Rubbellosen mal kurz die Kontrolle verloren hat.
Ja, also ich muss sagen, es gibt schon Glücksspiel mit mehr Thrill als Rubbellose.
Das hat man uns in dem Moment, wo wir ununterbrochen in den Kiosk gegangen sind, um neue Rubbellose zu kaufen, aber nicht angemerkt, dass es noch Glücksspiele gibt mit noch mehr Thrill als Rubbellose.
Nee, als wir das da so exzessiv beim Junggesellenabschied in Italien auf so einem kleinen Marktplatz betrieben haben, da hatte das einen ganz anderen Flair. Das
war aber geil.
Kannst du nicht vergleichen. Und die Frau hatte sich da eben am Bahnhofskiosk so Rubbellose geholt und ja, dann rubbelt sie so an diesen Dingern und so. Und dann schon das erste Mal, so, wenn man allein ist, man kann ja mal mit sich reden, aber dann halt nicht ganz so laut. Es war halt so, oh, da. Und dann das nächste und wurde immer lauter und dann war sie fertig und dann so, oh, okay, so, da hinten und zeigt sie irgendwo hin und keine Ahnung, da fährt auf dem anderen Gleis ein Zug ein und sie so, oh nein, anderes Gleis, habe ich schon gesagt, anderes Gleis. Und dann rennt sie da so runter unter die Unterführung und ich dachte mir so, Alter, okay, die muss schizophren sein, weil sie hat offensichtlich mit irgendwem gerade geredet, den ich nicht sehen konnte. Und dann dachte ich mir so, denkst du, wenn jemand mit Schizophrenie 40 Millionen jetzt im Lotto gewinnt, denkt er oder sie sich so, yes, 20 Mio.
Wieso, wenn sie 40 Millionen, wieso denkt sie nur die Hälfte gewonnen zu haben?
Ihr muss ja teilen mit ihrem Partner.
Ach so.
Ja, du hast den Witz ganz schön gut verstanden, danke.
Habe ich gar nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Naja.
Es tut mir leid, dass ich dich da so auflegen lasse, aber dann war er wohl nicht gut genug.
Also, das weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht nicht gut präsentiert. Aber ja, das war auf jeden Fall mein Erlebnis am Bahnhof letztens. Ah, und noch was, genau. Und dann waren wir nämlich da und dann kam eine Durchsage am Bahnhof. Achtung, Die S3 nach Basel-Bad Bahnhof hat 4 Minuten Verspätung. Wir bitten um Verständnis. Also 4 Minuten, Junge, da machen die gar keine Durchsage in Deutschland für.
Nee, da sind die.
4 Minuten.
Da sind die einfach nur glücklich.
Bei 4 Minuten Verspätung, da machen die erstmal ein Häkchen an den Tag und sagen Erfolg.
Ja, wobei die Nahverkehrszahlen sind anscheinend ganz gut. Die sind um die 90%, habe ich jetzt gelesen.
Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber Züge, die ausfallen, zählen nicht in die Verspätungsstatistik.
Aber auch das, da ging es um Fernverkehr. Und da ist die Statistik ja auch beschissen.
Ja, und beim Nahverkehr fällt auch S7, du kennst es.
Ja, gut. Aber die können auch nicht, woher sollen die denn wissen, dass die durch den Wald muss im letzten Stück und dass da Bäume sind? Da kannst ja, du kannst nicht davon ausgehen, dass da 24/7 dann die Züge durchfahren. Da kommt auch mal ein Baum.
Ja, ich weiß nicht, ob das Main Problem ist oder dass es halt eingleisig ist und mit Verspätung funktioniert das dann einfach nicht mehr irgendwann. Wenn man halt mehrere Kilometer nur ein Gleis hat und dass sich die Bahn, die ankommt und wegfährt, teilen muss. Also es kann aber auch gar nicht funktionieren. Es geht gar nicht. Ja, da müsste alles pünktlich kommen.
Findest du das, wenn die S7 da mal wieder abkackt an der Stelle, dann geht der Schienenersatzverkehr ja genau hier dran vorbei und dann fahren hier immer tausende von Taxis irgendwie die Leute dahin, weil spontan dann doch kein Zug ging. Und Busse sind anscheinend auch nicht da. Und dann kommen da Taxis.
Ja, das ist halt, ja.
Taxen. Ich habe folgende Frage an dich.
Ja.
Und zwar habe ich mir Gedanken über folgendes Szenario gemacht. Und mich würde interessieren, was dein Take dazu ist. Du weißt jetzt, dass in 10 Jahren die Welt untergeht, beziehungsweise die Menschheit nicht mehr existieren wird.
Warum?
Das weiß ich nicht. Aber du weißt, dass es so ist und du weißt auch, warum und du weißt auch, wie man es verhindert.
Aha.
Aber es müssen halt alle mithelfen. Also so wie halt Klimakrise zum Beispiel.
Ja. Okay.
Du bist der Einzige, der das weiß. Du kannst es aber auch beweisen, theoretisch. Was würdest du machen? Würdest du es versuchen? Oder würdest du einfach sagen, ja, dann halt noch 10?
Nee, doch, natürlich würde ich es versuchen. Weil, also, klar, so, also du kennst meine Meinung oder Ansicht dazu eh. Also ich glaube schon, dass wir eine massive Überbevölkerung haben von einer Spezies, die den Planeten offensichtlich kaputt macht, aber das irgendwie selber nicht mal checkt und sich selbst für die Krone der Schöpfung hält, was sie offensichtlich nicht ist. Weil wenn wir wirklich so intelligent wären, dann hätten wir das ja im Griff. Und ich glaube, dass die Welt mit weniger Menschen oder gar keinen Menschen an sich natürlich viel besser dran wäre, logischerweise. Aber man identifiziert sich ja trotzdem als Mensch und möchte für seine Mitmenschen, also man wünscht jetzt nicht 7,2 Milliarden Menschen, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall sagen wir den restlichen Menschen den Tod in 10 Jahren. Also so vernichtend ist mein Urteil dann doch nicht. Aber so ein bisschen, also so die Hälfte könnte man verkraften, finde ich.
Ja, aber das geht nur ganz oder gar nicht.
Dann würde ich es versuchen.
Okay. Ich habe mir gedacht, das wird bestimmt so eine Aktion, wo man dann ewig hin und her erklärt. Und dann glaubt einem einfach einer nicht. Obwohl du es perfekt bewiesen hast, dann kommt einfach einer und sagt, nö, glaube ich nicht.
Nee, das ist dann sowas wie wir können dann keine Verbrenner mehr fahren. Nee, dann nicht.
Ja, genau. Ja.
Das ist das. Dann lieber die 10 Jahre noch Porsche fahren auf der Autobahn. Super.
Ja, kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist.
Genau, ja. Nein, aber das funktioniert ja eh nicht. Also die Menschheit als Konglomerat an Menschen handelt immer, wenn, also erst dann, wenn eine Konsequenz schon eintritt. Also es wird nicht präventiv, also dieses, was du immer sagst, there's no glory in prevention, ist quasi das gelebte Menschheitsmotto, weil immer erst was verkackt wird und darauf dann reagiert wird. Also der Mensch reagiert immer nur. Und der Mensch an sich ist ja auch mega gut in sich anpassen, aber bei manchen Sachen ist vielleicht dann auch zu spät. Da kannst du dich so viel anpassen, wie du willst, dann ist irgendwann halt, hast du es verkackt.
Ja, ich glaube auch. Also bei Klima jetzt zum Beispiel, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man da rechtzeitig die Kurve kriegt. Dann kann sich ein Teil der Menschheit kann sich anpassen und der Rest ist halt gone.
Ja, was, also wenn deinem, ich weiß nicht, wie gut du da informiert bist oder ob du da irgendwelche Zukunftsszenarien mal quasi wissenschaftlich untermauert, vorsimuliert bekommen hast, aber was ist denn der, also was sind da die extremen Konsequenzen für die Menschen auf der Welt in XY Jahren? Also im Sinne von, ja, es gibt dann Klimaflüchtlinge und es wird hier und da zu warm und so. Aber also würden wir irgendwann komplett aussterben? Weil ich meine, dass Eiszeit und Warmzeit sich abwechseln und so weiter, das ist ja der natürliche Rhythmus der Erde, nur dass wir es beschleunigen. Also ist ja so ein Aussterben sowieso nicht vermeidbar, wahrscheinlich. Außer wir verlassen den Planet. Irgendwann.
Ja, also ich glaube, also die ersten unmittelbaren Probleme sind, glaube ich, dann die Fluchtbewegungen, dadurch, dass halt einfach signifikante Teile der Erdoberfläche unter Wasser liegen, sobald der Pegel ansteigt. Das heißt, du hast Fluchtbewegungen, dann Extremwetter führt zu weniger Nahrungsmittel, das heißt, du hast eine Hungersnot. Und je nachdem, wie krass sich das ausbreitet, hast du dann wahrscheinlich einen Weltkrieg um Ressourcen. Und dann hat sich dadurch schon mal die Menge der Menschen drastisch reduziert.
Ja, aber dann ist es auch schon zu spät, weil ab einem gewissen Punkt ist es halt unumkehrbar.
Ja, ja. Und ich glaube, dann kann man, also das sind ja im Schnitt 2,4 Grad. Oder dann lass es halt in, wenn man es überhaupt nicht in den Griff kriegt, 4 sein, 5 Grad sein. Ich glaube, dass man Teile davon immer noch, Teile der Welt dann immer noch bewohnt kann und das ganz normal da weiter funktionieren kann. Aber es sind halt deutlich weniger.
In Skandinavien wird es richtig nice.
Ja, richtig geile Sommer am Nordpol. Ne, ich glaube, dass es so für Teile wahrscheinlich immer noch geht, wenn man diese halt gut umbaut mit, wie krass man zurückgeworfen wird mit Forschung und so. Aber der Preis wird halt ein extrem hoher sein.
Ja, das mit den Krieg um die Ressourcen, das glaube ich, das wird das krasseste, also quasi der krasseste direkte Impact sein.
Ja, plus halt die erhöhten Umweltkatastrophen, dass es einfach in einer höheren Frequenz kommt und Stärke.
Ja, das auch, aber das, also ja, ich weiß nicht, für mich irgendwie die Umweltkatastrophen sind so, für mich tatsächlich irgendwie weniger. Vielleicht auch nicht so greifbar, aber das fühlt sich für mich wie die geringere Bedrohung an, weil ja, die Wahrscheinlichkeit wird ein bisschen höher, so, aber was halt unvermeidbar ist und sicher kommen wird, ist halt dann die, sag ich mal, durch die Immigrationsströme verursachten wirtschaftlichen und sozialen Probleme in den ganzen Ländern, wo es halt dann noch also gutes Wetter oder die Klimaverhältnisse noch angenehm sind oder wo man halt überhaupt noch leben kann, weil es wird viele Länder geben, wo es halt nicht mehr geht und dann, wenn dann halt noch, und das ist dann, glaube ich, für mich mehr so Endstadium, wenn dann ein Krieg ausbricht um diese Ressourcen, dann ist das ist so die letzte Stufe, glaube ich. Und dann am Ende überleben eh nur noch ein paar.
Ja, genau, das Gleiche. Ja. Ich hoffe, dass das nicht zu einem Szenario kommt, aber also wir haben bestimmt auch noch einige Jahre dahin, aber ich stand jetzt traue ich der Menschheit nicht zu, das irgendwie zu vermeiden.
Gar nicht, also ich muss sagen, das ist eine beschissene Einstellung, weil man sollte sich denken, nee, ey, komm, wir kriegen das noch hin und so, aber dafür haben wir Menschen schon viel zu oft bewiesen, dass sie eben nicht handeln wollen. Also ja. Egal, was es ist, im Kleinen wie im Großen, es funktioniert nicht. Gerade im Großen sind die ganzen Systeme viel zu träge, das klappt nicht. Und auch der Konkurrenzkampf unter den Ländern, also wir sind alle auf einem Planet, aber nee, wir haben ja einzelne Länder und die einen müssen besser und die anderen schlechter sein und dann konkurrieren wir gegeneinander auf Kosten von Klima. So, super. Dann bist du, liebes China, am Ende die dominierende Macht auf einem Planeten, wo alle sterben. Geil, danke. Nee, also es ist wirklich... ich habe da gar keine, also muss ich einfach sagen, ich habe mich da schon wie mit abgefunden. Ich mache für meinen Teil, wenn ich irgendwo Einfluss habe, versuche ich was Gutes zu tun. Auch mit mein, also ich glaube, mein, wie sagt man, CO2-Fußabdruck zum Beispiel, mein persönlicher, ist sehr gering. Und ich möchte auch für Menschen in der Zukunft Gutes tun und schauen, dass es Menschen gut geht, so in meinem Rahmen halt quasi. Aber gesamt menschheitlich gesehen muss ich sagen, da habe ich mich eigentlich damit abgefunden, dass das alles nichts mehr wird.
Ja. Ich glaube, das Einzige, was wirklich helfen kann, ist nachhaltig wählen. Also, dass man an der Wahlurne eine Entscheidung trifft, die irgendwie für den Planeten ist, weil das Einzige, was in dem Maßstab helfen kann, dass es relevant wird. Ich meine, dass man selbst auf seinen CO2-Abdruck schaut, ist cool. Das macht auch keinen Sinn. Also, das nicht zu machen, wär auch doof, aber das alleine rettet halt die Welt auch nicht. Also, dafür ist der Impact zu klein.
Dafür das Ding ist halt
größere Maßstäbe.
Ja, natürlich. Du kannst immer sagen, ja, ich als Einziger kann nichts bewirken. Das Ding ist aber, also so, wenn ich jetzt sage, ich esse kein Fleisch mehr, bin ich einer. Wenn alle sagen würden, ich esse kein Fleisch mehr, dann gäbe es diese industrielle Massenschlachtung nicht mehr. Und wir würden jährlich Milliarden von Leben retten. So. Wenn jeder sagen würde, also es muss ja nur, also der Einzelne ist nichtig und alle, also wenn sich jeder halt das denkt, ja, ich kann eh nichts machen, dann bringt es halt auch nichts am Ende. Das ist halt einfach.
Ja, aber ich habe die Zahlen gerade nicht mehr da, aber wenn man prozentual anschaut, welche Konzerne den größten Beitrag leisten zum Klimawandel, dann sind es gar nicht mal so mega viele. Das heißt, man kann eigentlich schon gezielt ansetzen, in welcher Wirtschaftsform das Problem ist und könnte danach Lösungen suchen. Und das kannst du halt als Individuum nicht und das kannst du auch nicht als viele Individuen, das kannst du halt nur als der Staat, der da die Handlungsmacht hat, irgendwie zu interagieren. Das heißt natürlich sowas wie Fleischsektor und ich glaube, da sieht man ja auch einen spürbaren Input oder Impact, dass sich da was ändert, dass es irgendwie, dass weniger Fleisch konsumiert wird, dass wenn Fleisch konsumiert wird, hochwertigeres Fleisch konsumiert wird. Ich finde, man sieht nicht mehr so viele Leute wirklich die Jahrreihe leerräumen bei den, also die Artikel bei den Fleischwaren.
Ja, ich glaube auch, dass es rückläufig ist, aber ich weiß, also das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es eher so eine individuelle Beobachtung von dir ist.
Kann auch sein.
Sonst wären die Artikel ja nicht mehr im Regal.
So, das stimmt, aber sowas wie Wiesenhof zum Beispiel, oder ist das Wiesenhof, oder wie heißen die das Schnitzel machen, das Vegane?
Was? Rügenwalder.
Nee.
Warte mal. Heißt nicht Rügenwalder Mühle? Doch. Ja, doch. Rügenwalder Mühle, die haben diese Schnitzel und Cordon Bleus und so, ja.
Ist das Rügenwalder? Ah ja, genau. Und die machen ja mittlerweile, das ist ja eigentlich eine Fleisch Marke. Und die machen mittlerweile mehr Umsatz mit vegetarischen Produkten als mit ihren Fleischprodukten.
Aber die haben sie da auch wirklich reingekniet. Also die Sachen, die schmecken halt wirklich sehr, sehr ähnlich, so dass man halt sagen kann, also gerade zum Einstieg ist das halt das Go-To-Produkt, weil niemand kann sich ja so, also es ist ja nie eine nachhaltige Veränderung der Ernährung möglich, wenn man das nicht schrittweise macht. Und um dich zu entwöhnen von gewissen Geschmäckern, sind halt diese Ersatzprodukte mega gut, rein von dem gesundheitlichen Aspekt ist es wahrscheinlich trotzdem besser, auf so Ersatzprodukte zu verzichten. Wenn auch, muss man mal gucken, bei diesen Rügenwalder Sachen, das schmeckt so krass und dann guckst du drauf, denkst, das muss ja voll sein mit irgendwas und da sind echt fast nur natürliche Zutaten drin. Das ist überraschend, finde ich, für den Geschmack.
Ja. Naja, aber das war mein Gedanke dazu, weil ich dachte mir, also wenn ich wüsste, dass es noch 10 Jahre sind und ich wüsste die Lösung, ich glaube, ich würde es zweimal versuchen und dann würde ich mir einfach versuchen, noch schöne 10 Jahre zu machen.
Ach so, also ich würde jetzt keine 10 Jahre damit verbringen, um das irgendwie, also weißt du, man macht das, was möglich ist, und wenn man merkt, nö, die wollen nicht, dann würde ich sagen, ja, dann ist halt so, ne? Also, ja.
Dann also ich kann würde ich auch nicht bis zum letzten Tag kämpfen, dass sie es vielleicht auch noch machen.
Ja, aber vielleicht ist auch so, wenn das wirklich so wäre, dass du dann ganz anders darüber denkst und dir überlegst, also jedes Mal, wenn du irgendwo so eine Familie siehst oder irgendwelche Kinder oder was weiß ich, dass du dir denkst, ich könnte sie retten. Also ich könnte. Und dann vielleicht ist da so ein Antrieb in dir, der dann halt sagt, nee, ich muss einfach, ich kann nicht anders. Ich muss das tun. Ja. Das Ding ist aber, und das ist für mich so ein, das, was mich halt da hemmen würde, ja, wenn es wirklich nur die Menschen betrifft in deinem Szenario, dann würde dieses in 10 Jahren gibt es keinen Menschen mehr, für ganz viele andere Lebewesen auf dem Planeten aufblühen und mehr Leben und mehr gute Zeit bedeuten.
Ja. Also, ja, das ist ja auch eine Komponente der Frage. Also,
genau, also so, warum, also anderes Leben ist für mich jetzt nicht weniger wert, aber ich glaube trotzdem, dass so ein gewisser, ja, so ein gewisses Dazugehörigkeitsgefühl zur menschlichen Spezies halt dafür sorgt, dass du dann denkst, nee, also irgendwie möchte ich schon, dass da welche übrig bleiben. So, weil du hast ja gesagt, es wird alles eliminiert und das wäre schon irgendwie ziemlich crazy. Aber ja, so oder so wäre es eine Win-Situation für irgendwen.
Ja, das stimmt leider. Das war meine Frage zum Sonntag.
Ja, das ist schön. Mein Mikrofon rutscht die ganze Zeit, deswegen. Ich bin hier gerade schon. Rum.
Oh, ich hatte einen Win der Woche.
Du hattest einen Win der Woche. Ja. Hey, hau raus da.
Ich habe jetzt Kaffee, der schmeckt. Und zwar habe ich seit 2 Jahren habe ich eine neue Kaffeemaschine. Mhm. Und das ist so eine Siebträgermaschine, die aber auch gleichzeitig so ein Mahlwerk dabei hat. Das ist praktisch so 2 in 1. Und der Kaffee war okay. Aber ja. Okay war schon groß formuliert. Und ich hatte vor bestimmt so 6 Monaten oder so, hatte ich schon mal ChatGPT gefragt, wie kann ich die Kaffeemaschine einstellen, dass der Kaffee geil wird. Und dann hat ChatGPT mir irgendwas gesagt, ich habe es eingestellt und es hat geschmeckt wie Pisse. Und
hat ChatGPT gesagt, pissen Sie oben in den Wasserbehälter.
Dann ja, und das hat es nicht in Kaffee umgewandelt. Kam einfach Pisse raus. Und dann habe ich das wieder zurückgestellt, so wie es vorher war. Und dann habe ich aber diese Woche wieder Kaffee getrunken und auch vermehrt. Und dann dachte ich mir, ich probiere es nochmal. Wir sind ja 2. Damals war Modell dieses 3er-Modell, jetzt sind wir ja beim 5er. Plus es gibt so einen Agentic-Mode, wo der dann noch das Internet durchsucht und sich so Sachen und Artikel anschaut. Also habe ich nochmal gesagt, hier, das ist meine Kaffeemaschine. Mein Problem ist, dass der Kaffee scheiße schmeckt. Was muss ich machen, damit der geil schmeckt? Und dann kam ChatGPT zurück mit Antworten und seitdem habe ich fantastischen Kaffee zu Hause.
Das ist echt lustig, dass du nach 2 Jahren
ja
jetzt das erste Mal deine Kaffeemaschine auch richtig benutzt.
Weil es ist ja so mühsam. Du kannst einmal den Mahlgrad in der Maschine selbst umstellen. Dafür musst du alle Bohnen erstmal rausholen wieder. Alles, was noch in dem Mahlwerk drin ist, musst du einmal rausmahlen oder mit einem Staubsauger raussaugen. Dann musst du das auseinanderbauen und dann kannst du in dem Mahlwerk das umstellen auf eine andere Stufe. Und es gibt 15 Stufen.
Okay.
Und dann hast du an der Seite der Kaffeemaschine hast du nochmal ein zweites Rad für irgendwie eine Komponente vom Mahlwerk. Das hat 20 Stufen. Das heißt, okay, du hast 15 mal 20 Möglichkeiten, deinen Kaffee zu mahlen.
Das sind 300. Das ist viel.
Ja, und ich habe keine 300 Kaffee gemacht damit, in unterschiedlichen Mahldingern, um rauszufinden, was die richtige Lösung ist. Tatsächlich war meine Kaffeemaschine komplett anders eingestellt, als jetzt ChatGPT das empfohlen hat. Mhm. Und ja, ich bin begeistert. Ich habe Kaffee, der richtig gut schmeckt.
Ja, das freut mich sehr für dich, wirklich. Also vor allem jetzt, wo du ja mit dem Rauchen aufhören möchtest, da brauchst du ja wahrscheinlich dann etwas mehr Kaffee aufgrund dessen.
Definitiv bräuchte etwas mehr Kaffee, ja. Wobei es hält sich noch um Grenzen.
Wie läuft es denn generell? Also berichte mal. Das ist ja eigentlich schon ein interessantes Thema.
Also ich habe immer noch nicht geraucht. Also ich habe jetzt vor ziemlich genau einer Woche aufgehört. In 1:15 ist es exakt eine Woche her, dass ich das letzte Mal geraucht habe. Die ersten 24 Stunden und die ersten 18 Stunden waren sehr leicht, würde ich sagen.
Ja.
Und ab dann ist es durchgehend schwieriger geworden bis so Tag 3, 4. Und jetzt nimmt es gerade langsam wieder ab.
Krass, ja, ist gut. Weil du hattest mir ja schon vor ein paar Tagen mal kurz gesagt, es ist gerade sehr schwer. Und da dachte ich mir schon, es klang jetzt alles nicht so gut und ich war gespannt, ob du es durchziehst und es freut mich zu hören, dass es jetzt besser wird vor allem auch. Sehr cool.
Ja, bisher ziehe ich durch und diese ganzen Gewohnheitszigaretten, die man hat, und ich hatte wirklich, ich würde sagen, fast 75% waren Gewohnheitszigaretten, die fehlen natürlich schon krass, weil man die halt so integriert hat in seine Handlungen und auch manchmal gar nicht so checkt, dass man das eigentlich, dass man immer in dieser Situation geraucht hat, bis man nicht mehr in dieser Situation raucht.
Mhm, ja.
Das fehlt so ein bisschen. Was hilft es, das Wissen, dass wenn ich jetzt rauchen würde, es mir überhaupt nicht schmecken würde? Einfach weil das geht weg nach einer Zeit und die Erfahrung habe ich aber schon ein paar Mal gemacht. Also ich,
ja, du bekommst wieder Geschmack.
Ja, also mein Kopf sagt mir praktisch, wie geil es sich anfühlen würde, aber das ist nicht, wie es tatsächlich sein würde, wenn das ist. Also ja. So, es gibt den Suchtteil und den ich kann das einigermaßen wirklich auseinandernehmen, wie es wäre. Ansonsten habe ich Tipps für Leute, die das auch versuchen. Ich glaube nicht, mein Ding war, also ich habe ja schon mal aufgehört mit Rauchen. Und ich bin kein guter Ausfader. Ich kann nicht weniger rauchen. Ich kann nur viel rauchen oder gar nicht rauchen. Und deswegen habe ich es jetzt mit auf einem Schlag. Ich habe irgendwie über die letzten Monate schon gemerkt, dass es mich genervt hat. Und sonst, ich habe eigentlich immer sehr, sehr gern geraucht, das weißt du ja auch. Und ich habe es auch wirklich genossen. Also ich mochte das einfach gerne. Und ich habe aber so über die letzten Monate gemerkt, dass ich voll viel mir beim Rauchen gedacht habe, boah, warum mache ich die Scheiße eigentlich?
Ja, das ist etwas, was ich mir auch immer gedacht habe, wenn du geraucht hast.
Ja, und sonst habe ich so wirklich, also ich mochte das wirklich gerne, aber dann auch so, was auch so ein Kriterium war, als ich nach Las Vegas geflogen bin, das war ja ein 18-Stunden-Flug. Das war am Ende des Tages gar kein Problem, aber ich habe mir trotzdem halt Wochen davor schon Gedanken darüber gemacht, wie ist es, wenn ich dann 18 Stunden lang nicht rauchen kann?
Das klingt so krank irgendwie.
Ja, und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, warum muss ich mir diese Gedanken machen? Ich weiß nicht, ob es das wert ist.
Ja, ich glaube, es ist, hey, ich weiß nicht, ja, das soll jetzt kein riesengroßes Thema aufmachen, aber ich finde, was in meinem Leben zum Beispiel ein großes Grundbedürfnis von mir ist Selbstbestimmung und / Freiheit. Und mich so Substanzen zu unterwerfen, das missfällt mir sehr. Also bei mir ist es halt, wenn dann mal Koffein. Und dann merke ich aber auch, so, ich bin gerade, glaube ich, so gar nicht wirklich müde, aber mein Körper denkt sich, jetzt wäre geil, so ein Kaffee oder ein Red Bull, du brauchst das jetzt zum Arbeiten, so diese komischen Gedanken. Aber wenn ich das einfach gar nicht machen würde, könnte ich trotzdem arbeiten. Es würde trotzdem funktionieren. Und dass man so diesen Zwang verspürt, irgendwas machen zu müssen, ich hasse dieses Gefühl einfach.
Ja, das verstehe ich. Aber also, was ich auch sagen muss, es gibt richtige und falsche Momente zum Aufhören. Also zumindest bei Rauchen, Kaffee kann ich jetzt nicht beurteilen, da war ich noch nie so in einem Segment, wo ich sagen würde, das ist suchtgefährdend. Aber das kostet halt einfach krass viel Kapazität. Und du brauchst die Energie, du brauchst irgendwie die Standhaftigkeit, also
ja,
nicht jeder Moment der letzten 5 Jahre, die ich jetzt geraucht habe, wieder hätte sich angeboten für hör mal auf.
Ja, natürlich. Ja,
aber jetzt hat sich halt einen angeboten und dann habe ich den mal genutzt und mal gucken, ob ich es durchhalte, ich hoffe schon.
Ja, aber das klingt jetzt eigentlich so ganz gut.
Es pendelt sich, wie gesagt, ein jetzt so nach einer Woche und es ist, glaube ich, ganz okay, mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe mein Trick ist, dass ich habe so einen Schrank im Flur stehen und der ist so niedrig, dass da was drunter passt, aber da passt jetzt kein Staubsaugerroboter drunter zum Beispiel. Das heißt, und da drunter unter diesem Schrank liegt mein Eikos und die Schachtel Kippen, die ich noch hatte. Und das heißt, wenn ich rückfällig werden würde, müsste ich wie ein Hund auf Knien vor diesem Schrank mit einem Besenstiel oder so versuchen, dieses Eikos-Ding da wieder rauszukriegen.
Ja, das ist gut.
Ich hoffe, sollte der Moment irgendwann eintreffen, dass ich in dem Moment mich mal kurz selber hinterfrage, warum ich es mache.
Das ist auf jeden Fall ein guter Moment, um dann mal kurz rauszuzoomen und sich zu denken, was ist eigentlich los mit mir?
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, also ich kann es insofern nachvollziehen, dass also es muss ja so eine starke Sucht sein, dass das unglaublich viel Willenskraft und Energie halt auch erfordert. Und da kann ich auch verstehen, dass es nicht jeder Moment sich dafür eignet. Aber unterschätzt mir so andere Sachen nicht, die wir halt nur weniger hinterfragen. Also zum Beispiel Zucker. Oder auch so, also auch Koffein, finde ich, ehrlich gesagt. Weil wenn du dann mal gar kein Red Bull, Cola, Kaffee trinkst, also wirklich bewusst auf alles verzichtest, dann merkst du echt, wie du halt auch Kopfschmerzen am Anfang bekommst und das kann auch mal sich 2-3 Tage ziehen. So war das zumindest, als ich es gemacht habe. Und auf Zucker verzichten, das braucht auch eine enorme Willenskraft.
Das kann ich nicht, will ich auch nicht.
Es ist überall, das ist so zugänglich, das ist ähnlich eigentlich wie
Heroin.
Nee, das ist nicht so zugänglich. Aber also mit Zucker auch, kriegst auch Kopfschmerzen. Es ist wirklich, und wir sind danach süchtig. Also wenn unser Körper danach verlangt und er dir symbolisiert, hey, so geht's gerade nicht, dann ist da eine gewisse Abhängigkeit von schon da. Und das rauszutrainieren mit Zucker, ich habe es versucht, eine Woche geschafft und dann war vorbei. Also sobald du auch einmal wieder dann irgendwas trinkst, wo Zucker drin ist, dann ist eigentlich schon wieder... Ja, das war, also das ist eine Sucht, genauso auch wie, dass wir ständig Informationen oder Input von irgendwelchen Medien brauchen, so, du kennst es, man hat kurz nichts zu tun, sofort zückt man das Handy und entsperrt es und dann überlegt man, welche App öffne ich überhaupt jetzt als nächstes. Ja. Das ist erstmal dieser Impuls, okay, ich brauche Unterhaltung.
Ich finde, am krassesten merkt man es, wenn man die App gerade schließt, weil man irgendwie genervt davon ist und dann macht man sie unterbewusst wieder auf.
Ja. Oder wenn du das Handy öffnest, du gehst in eine App, wie aus Reflex, denkst du, nee, die ist doof, nächste App, nee, die will ich eigentlich auch nicht, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Und dann machst du so 3-4 Apps auf und dann, okay, leg das Handy besser weg. Das ist wirklich...
Ja, der Impuls kommt bei mir selten. Also meine Bildschirmzeit ist wirklich enorm hoch.
Können wir mal vergleichen, weil meine ist zurzeit auch enorm hoch.
Ich bin mir 80% sicher, dass ich das gewinne.
Verliere, meinst du?
Ja.
Bildschirmzeit. Hier ist es doch. Also, alle Web... Nee, wie kann ich denn auf Wochen... Oh, ich habe auch hier noch
nicht. Ich war halt heute.
Okay, doch, hier Woche.
Weniger am Handy.
Woche habe ich hier. Und zwar Durchschnitt letzte Woche, können wir ja mal gucken. Die ist ja schon rum.
Ja.
Also quasi die Woche... Ja, egal. Was ist dein Durchschnitt letzte Woche?
Durchschnitt letzte Woche sind 6 Stunden 18.
Ah, krass, ich habe genau 4.
Das hätte ich ja sogar diese geschlagen. Ja, diese Woche habe ich 5 Stunden 45.
Diese Woche habe ich 3,20 nur. Krass.
Ja, sag ja.
Oh, hier, aber 8. bis 15. September habe ich 4,59, also eigentlich 5 Stunden.
Da habe ich 7 Stunden 5.
Was war in der Woche los? Wir hatten alle mehr.
Das weiß ich auch nicht. Wetterscheiße oder so.
Ja, interessant, okay. Lustig ist, boah, ja, das würde mich jetzt interessieren. Wir spielen ja jetzt in der Kickbase-Liga.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da krank gewinne, wie viel Zeit ich in dieser einen Kickbase-App verbringe, wo du fast nichts machen kannst. Also ich logge mich da manchmal ein und gucke einfach so mein Team an und schaue mir so Teams an und wer hat wie viel Marktwert. Guck da einfach so durch. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich bin aber trotzdem in dieser App drin.
Also da kann ich dir für letzte Woche sagen, dass ich 28 Minuten drin war.
Naja, ich war 3 Stunden drin.
Krass.
Ja.
Also ich war 28 Minuten in Kickbase und ich war 21 Minuten in der Mercedes-Benz-App.
Was macht man damit?
Wo kann man sein Auto auf- und zuschließen?
Okay.
Nee, und man sieht, wann ich wie viel geladen habe, weil ich wahrscheinlich meine Statistiken abgeschrieben habe.
Ah, okay, ja. Ich gucke gerade hier, wie viel Zeit verbringst du in ChatGPT? Das würde mich auch mal interessieren.
Das ist eine gute Frage.
Ich habe 1 Stunde 9 Minuten.
1 Stunde 2 Minuten.
Ah, krass. Okay, warte, und die Woche davor? 2 Stunden 41. Hui. Was? Warum habe ich denn 2 Stunden 41 in ChatGPT verbracht? Das ist so viel wie in WhatsApp.
Die Woche davor habe ich 1 Stunde 20 in ChatGPT. Und in WhatsApp 5 Stunden 17.
Ja, okay, aber das ist ja auch bei dir gerade was anderes. Du schreibst ja auch viel mit Menschen. Das wäre bei mir auch ganz anders. Ich habe ja immer jemanden hier, wo ich irgendwelche dummen Gedanken sofort loswerden kann. Das ist auch manchmal so, ich merke das richtig jetzt, wo meine Freundin nicht da ist, ne? Dass ich enorm viel mit mir selbst rede.
Echt?
Also das ist gar nicht. Doch.
Dafür habe ich einen Hund.
Weil ich bin das, ja, oder mit dem Hund wäre auch was, ich würde so krank viel mit meinem Haustier reden, wenn sie nicht da ist, weil das ist wirklich, Ich bin es einfach gewohnt, jemand ist immer da und ich habe irgendwie eine blöde Frage oder einen lustigen Gedanken und so. Und wenn ich den nicht aufspare für den Podcast, dann muss der raus. Der muss raus. Und dann entweder schicke ich dir mal eine lustige Nachricht, was aber eher selten passiert, aber meistens muss da meine Freundin drunter leiden. Und wenn sie nicht da ist, das ist so wie, boah, das muss in die Öffentlichkeit beziehungsweise raus einfach aus mir. Naja. Hier, apropos lustige Gedanken. Ich habe tatsächlich was davon in die Notizen-App gepackt.
Okay.
Ich habe ein neues Wort für Blähungen.
Mhm.
Emissionen.
Okay.
Finde ich eigentlich nicht schlecht.
Ja. Ja.
Also früher haben wir gesagt Stoßlüften, aber so einfach als Substantiv dafür. Fände ich Emissionen schon gut. Dann habe ich ein Zack-Cut-Überraschungswort der Woche.
Oh. Das hatten wir doch bestimmt schon. Aber gut, dann fackel gleich mal ab.
Schlamassel.
Weiß ich nicht, ob wir das schon hatten.
Nee, wahrscheinlich halt nicht, aber ich finde Schlamassel, das passt perfekt in die Kategorie. Das ist auch wieder aus dem Rotwelsch. Weiß ich nicht, aber das passt super. Das
klingt rotwelschisch für mich.
Findest du? Schlamassel?
Ja. Ja.
Na gut, dann gucke ich mal nach für dich, aber das glaube ich das eigentlich.
Klingt auch so ein bisschen angejiddischt oder so.
Oh, du hattest fast recht. Schau mal, Schlamassel bedeutet umgangssprachlich, ja gut, wir wissen, was das bedeutet, aber das Wort stammt aus dem Jiddischen, Schlimassel. Und setzt sich wahrscheinlich aus schlimm, so wie dem Wort Glück, also Muscle, es gibt ja Musseltoff, zusammen, was sich auf schlimmes Glück oder schlechtes Schicksal bezieht. Ja, das macht voll Sinn. Schlamassel.
Das war doch richtig dann, wenn ich gesagt habe, dass es aus dem Jiddischen kommt.
Ja, voll richtig.
Ich bin einfach
nicht schlecht.
Ich bin hier der Linguist. Wow.
Nicht schlecht. Ja, aber das ist auch die sonst Kategorie.
Minus 18 Sprachtalent, aber hier immer richtig geraten. So nämlich.
Ja, das ist auch die Kategorie. Jedes zweite Wort kommt aus dem Jiddischen aus irgendeinem Grund, aber die sind lustig. Ich weiß nicht, ich finde, das sind für mich besondere Wörter.
Hm.
Vielleicht war ich in einem anderen Leben mal jemand, der Jiddisch gesprochen hat.
Ja.
Was übrigens ein sehr lustiger, also wo ich sagen muss, da war jemand sehr sprachbegabt, ich habe eine sehr gute Werbung, und zwar eine Schaufensterbeschriftung gesehen von einem Geschäft. Du kennst doch dieses Jacques, Weinhändler.
Ja, Jacques.
Genau, das ist so rot.
Jacques.
Und Jacques. Und der ist auch in Lörrach und der hatte eine sehr, also für mich, ich fand's on point, gute Werbung an seiner Scheibe hängen und der hat da einfach nur drauf geschrieben: Schauen Sie mal, Wein.
Das ist schon cool.
Das ist genial.
Das fände ich echt gut.
Einfach, schauen Sie mal, Doppelpunkt, Wein. Finde ich richtig gut.
Das ist richtig krass. Nicht irgendwie ein bescheidenes Angebot, einfach schau mal, was hier ist.
Ja, ich finde es. Also,
schauen, was ist, Fenster.
Ich fand es einfach gut.
Das ist ein guter Slogan für Fenster eigentlich. Schauen, was ist.
Schauen, was ist. Ja. Realität sehen.
Schau, was es hat.
Ja, so wird es in der Schweiz heißen.
Schön schaust du da.
Was?
Schön schaust du da.
Nee, das geht nicht.
Nein?
Nein. Okay. Hier neben uns ist ja ein Supermarkt auch. Also wir haben, ich kann quasi einen Supermarkt sehen aus dem Fenster, den anderen kann ich nicht sehen, aber ist der ist noch näher quasi. Okay. Ja, und also in Deutschland wird es nicht gehen, aber wenn der Supermarkt zu hat, also abends oder am Wochenende, liegt trotzdem vorm Laden noch Zeug aus. Da stehen dann kleine Pflänzchen und da ist Holz, Kohle und Erde, alles was draußen so halt eher gelagert wird bei Supermärkten. Das liegt einfach darum, ungesichert. Du kannst es dir einfach nehmen.
Bist du dir und 100% sicher?
100%.
Weil das also ist hier beim Rewe auch so, aber das ist halt in so einem Ding, das wird abgesperrt.
Nee, das ist nicht abgesperrt. Du kannst es dir einfach nehmen. Und das Ding ist aber, Also, man darf sich natürlich nicht nehmen, ist ja klar. Aber die Frage, die wir uns gestellt haben, wenn wir jetzt ganz, also wir haben jetzt einen klassischen Blumenerde-Notfall und es ist Sonntag und wir brauchen unbedingt die Blumenerde und die liegt ja da. Wäre es rein rechtlich gesehen Diebstahl, wenn wir das nehmen, aber das Geld dafür dort deponieren?
Wenn du Glück hast, erlassen sie es dir. Das Problem.
Ich mein,
kannst du es ja in den Briefkasten schmeißen oder so.
Und dann mit einem Zettel für die Erde oder was?
Ja. Hier einen Sack Erde minus. Für euch?
Also es fühlt sich an sich zwar korrekt an, aber ich glaube, dass das widerrechtlich ist.
Ja.
Ich meine, du hast ja nicht die Absolution eines Verkäufers, dass er sagt, ja, du darfst das mitnehmen. Es hat keine Transaktion stattgefunden.
Ja. Ja, stimmt. Aber ich glaube, wenn du nachweisen kannst, dass du das Geld deponiert hast und sie an das Geld kommen, dann kommst du wahrscheinlich damit durch irgendwie.
Das glaube ich auch, ja. Also, ich meine, musst du ja, also außer jemand, also du könntest ja nur von der Kamera noch überführt werden quasi.
Ja.
Ja.
Ja, davon, also muss ja irgendwie müssen sie ja drauf kommen. Sonst hast du das Problem nicht. In the first place. Sonst ist es einfach nur ein Diebstahl, bei dem du nicht erwischt wurdest.
Ja. Ja, aber ja. Also ich glaube, erlaubt ist es nicht, aber man könnte damit durchkommen. Ja, das schätze ich schon auch. Gut, dann das andere ist, apropos Schweiz, Dinge, die ein bisschen recht sind.
Fertig, Schweiz.
Ich hab zwei. Und zwar das eine, das ist mit noch einer zeitlichen, wie heißt das, wenn die Kurve steigt, indirekte Proportionalität?
Das heißt, wenn sie umgekehrt steigt im Vergleich zu was du es zeigen willst.
Eine Kurve, die immer steiler wird nach oben, so die Weltbevölkerung, wie nennt man das? Oh, fällt mir gerade nicht
ein. Exponentiell.
Exponentiell, okay. Okay, auf jeden Fall. Etwas, was zeitlich exponentiell immer rechter wird, ist, ein Deutschland-Trikot zu tragen, wenn keine WM ist. Und je mehr Zeit zu dieser WM oder EM vergeht, desto rechter wird es.
Stimmt.
Weil es fühlt sich wirklich falsch an, zur Zeit Deutschland-Trikot zu tragen.
Das stimmt. Wobei das Trikot von der EM jetzt von vor ein paar Monaten, das habe ich noch ab und zu mal an.
Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Das, die Groß-Events von den Männern, das sind die, die stimmungsmachend sind. Das ist einfach so.
Naja, das ist ja auch das aktuelle Trikot der Nationalmannschaft der Männer. Die haben ja kein eigenes.
Ja, aber präsent ist es bei den Menschen im Kopf nicht wegen der Frauen-EM.
Das ist ja... Aber es ist ein relativ neues Trikot, dementsprechend nicht so rechts. Wenn ich jetzt... Was ist das älteste Nationalmannschaftstrikot, das ich habe? Ich glaube 2010...
Nee, es geht ja darum, also es geht quasi darum, es ist EM, sagen wir mal jetzt, wann ist die nächste EM?
Ach, deine These ist, egal welches Trikot ich jetzt anhabe, ist es rechter, als wenn ich es...
Also angenommen, am 1. August ist jetzt die WM, oder EM 2028 vorbei, ich habe gerade keine Ahnung, ich glaube, da ist WM schon wieder, die ist am 1. August vorbei, dann kannst du es noch bis November tragen, aber ab dann fühlt es sich komisch an und wenn du es ein Jahr später anziehst, dann denkst du dir, irgendwie passt es gerade nicht. Weil dieser Vibe ist nicht da, dieses Gefühl einfach, dass es irgendwie cool wäre, Deutschland zu repräsentieren oder so.
Ja. Also für Deutschland Flaggen gehe ich komplett mit. Ab Tag 1 nach Ende des Turniers ist das rechts.
Nach dem Ausscheiden schon.
Ja. Nach Ende des Turniers für Deutschland.
Genau.
Das ist sofort rechts und wird nur rechter, je weiter weg es ist.
Ja.
Jetzt wurde irgendwie auf einem Weg nach München, dann hängt dann an der Brücke immer so eine Deutschlandfahne.
Wie, was, wo?
Keine Ahnung, hat einfach so eine Deutschlandfahne irgendjemand aufgehängt auf so eine Brücke.
Krass.
Warum? Also.
Und, okay, zweites Ding, was ein bisschen rechts ist, nicht meine Domäne sagen.
Statt Domain? oder?
Nee, es ist nicht mein Thema. Es ist nicht meine Fachkompetenz. Nicht meine Domäne. Davon habe ich keine Ahnung. Nicht meine Domäne. Das finde ich ultra rechts. Das finde ich extrem rechts. Ganz weit rechter Flügel.
Nee, da gehe ich nicht mit. Domäne ist ein Wort in der Komplexität, das traue ich dem Durchschnittsrechten nicht zu.
Ja, ich weiß nicht, es klingt für mich ganz, ganz komisch. Hat einen komischen Vibe. Gut, ich habe letztens so ein Video gesehen, weil wir jetzt gerade im Thema sind, da hat so ein asiatischer Professor, der dabei auf Englisch unterrichtet, so eine These aufgestellt, so quasi Zukunftsaussichten von Mitteleuropa. Also ich glaube, er war Amerikaner, ehrlich gesagt. Und auf jeden Fall meint er so, dass da innerhalb der nächsten 5 Jahre in vielen Ländern das demokratische System zusammenbrechen wird.
Ja.
Der wirkte sehr überzeugt davon. Also dass autokratische Systeme wieder an die Macht kommen.
Also wenn man sich anschaut, was in den letzten 2-3 Wochen in den USA passiert ist, das ist schon next level.
Es ging nicht um die USA, es ging um Mitteleuropa.
Ja, aber ich meine, die USA war die Vorzeigedemokratie, die praktisch das Aushängeschild für Demokratie weltweit war und auch Demokratien weltweit verteidigt und als Schutzmacht bestätigt hat. Mhm. Wenn das wegfällt jetzt, wonach es ja aktuell ziemlich stark aussieht, dann gibt es das nicht mehr. Dann gibt es jetzt die Chance, wird die EU schnell genug, stark genug, um Demokratien zu verteidigen und zu backen? Oder gibt es halt einfach keinen mehr, der sich dagegen stellt, wenn halt eine Autokratie nach der anderen eingeführt wird? Ich meine, mit Ungarn ist grenzwertig, Polen ist, glaube ich, wieder ein bisschen auf einem besseren Trip, aber war auch grenzwertig. Generell ein paar Ostblockländer, wo es am Kippen ist. Keine Ahnung, in Deutschland kann man auch nur hoffen, dass die Verfassung stark genug ist. Aktuell hat die AfD die CDU überholt in den Umfragen. Ich find's nicht absurd.
Ja, also es ist ja, also normalerweise halten ja Trends ein bisschen länger an, außer bei Mode. Und wenn man so eine Entwicklung anschaut und das als Graph darstellt, dann ist eine Prognose weiter zunehmend.
Definitiv, ja. Ja. Also ich sehe auch nicht, was der Gegenpol sein soll aktuell.
Ja, irgendwie, genau.
Es ist Vor- und Nachteil, dass man mit den USA wohl aktuell so ein bisschen in die Zukunft gucken kann und schauen, dass man vielleicht an den richtigen Stellen was bewegt, um das zu vermeiden, dass es ähnlich läuft, aber das ist schon wirklich krass, wie eigentlich offensichtlich da gerade unter allen, also es gibt ja alle Institutionen noch, also alle demokratischen Institutionen sind offiziell und nominell noch in place und operieren, wie sie sollten, praktisch, aber halt nicht. Also praktisch gibt es halt einen Präsidenten, der sagt, wo es lang geht. Wenn da nicht lang gegangen wird, dann wird die Person ersetzt, solange bis es eine gibt, die da lang geht. Es gibt eine Schattenpolizei mit dieser Eisbehörde. Es gibt Konsequenzen für, wenn Leute ihre Meinung sagen im Fernsehen. Ich finde es ganz kritisch.
Kannst du das mit der Schattenpolizei mal erläutern?
Die haben, die Behörde heißt ICE. Das ist eine Gruppe von, ich glaube, 20.000 Polizisten oder Army, das ist gar nicht so ganz klar, ehrlich gesagt, gehören, glaube ich, zur Homeland Security, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber die laufen praktisch durch amerikanische Großstädte und packen erstmal alle Leute ein, von denen sie denken, die sind hier vielleicht nicht rechtmäßig im Land. Dabei sind die völlig maskiert. Sie kommen in Vans, die einfach nur weiß sind und kein Kennzeichen haben. Sie sind nicht markiert, es gibt keine Identifikation auf den Uniformen, wenn sie überhaupt Uniformen tragen. Es ist einfach eine Gruppe von Männern mit Waffen, die in Gebäude reingeht und Leute rauszieht, von denen man danach teilweise auch lange nichts mehr hört. Die dann keinen Anwalt kriegen, die nicht ihre Rechte bekommen, die sie bekommen sollten. Teilweise auch einfach abgeschoben werden, obwohl sie rechtmäßig da sind. ganz, ganz schwierig. Da gab es vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen gab es den Fall, dass eine Hyundai-Fabrik irgendwie gerade gebaut wird in den USA, in einem strukturschwachen, in einer strukturschwachen Region. Und da waren halt wahrscheinlich so um die, aber es waren viele, viele Südkoreaner da, deren Aufgabe es eigentlich war, eben diese Fabrik mit in Betrieb zu nehmen und die amerikanischen Leute, die dann da arbeiten soll, zu trainieren, um denen beizubringen, wie wie diese Fabrik funktioniert.
Und weil es keine Äquivalent ist aus Südkorea, oder?
Ja, okay. weil es kein Äquivalent gibt in den USA, das irgendwas Ähnliches herstellt. Mhm. Und dann ist da irgendwie so eine Karen, also irgendeine Frau vorbeigefahren, hat sich gedacht, oh, hier sind aber viele Ausländer, und hat einfach diese Eisbehörde angerufen und hat gesagt, sie sollen sich mal angucken, und die sind dahin gefahren und haben einfach alle eingepackt, die nicht amerikanisch aussehen.
Das waren dazu, wahrscheinlich einige.
Genau, was dazu geführt hat, dass Südkorea sich direkt eingeschaltet hat und gesagt hat, okay, wir holen sofort alle Leute da raus, wir schicken einen Flieger, wir machen nicht dieses Deportation-Ding. Es soll auch dafür gesorgt werden, dass halt nicht irgendwo vermerkt wird, dass die illegal eingereist sind, was sie nicht sind, weil sie hatten alle gültige Arbeitsvisa, haben aber sofort alle Leute da rausgeholt, und Hyundai hat den Bau der Fabrik gecancelt, und das waren 20.000 Arbeitsplätze für eine strukturschwache Region.
Idioten.
Ja, und das ist halt das, was gerade passiert. Es können einzelne Personen einfach dafür sorgen, dass halt ganze Blöcke geraidet werden von irgendwelchen Polizisten, die bei denen die Befugnisse nicht klar sind. Und dann kommt auch noch dazu, dass teilweise Trump mittlerweile das Militär in eigene Großstädte schickt. Der schickt wirkliche Kampfeinheiten nach Washington, L.A., die da einfach nur auf der Straße Angst verbreiten sollen. Angeblich, weil die Kriminalität da so hoch ist in den Städten. Dabei ist die nicht signifikant höher als in anderen und auch nicht krass gestiegen in den letzten Jahren. Aber es kämpft mit, also die kämpfen nicht, aber der ist mit seinem Militär auf eigenem Boden, was nicht üblich ist für Militär.
Ja, ja.
Und und dadurch schafft er halt eine Stimmung der Angst, dass es immer schwieriger wird für Leute, wenn sie offen gegen das Regime sind. Dann ist jetzt auch noch Charlie Kirk erschossen worden vor einer Woche oder so. Danach hat Jimmy Kimmel kurz seinen Job verloren, nachdem er da irgendwie gesagt hat, dass die Rechten halt diesen, also Charlie Kirk ist ein extrem rechtskonservativer Podcaster und Influencer.
War das kein Politiker? Ich habe das gar nicht mitbekommen, aber ich dachte, der wäre Politiker gewesen.
Nö, sein Inhalt war politisch, aber er selbst war kein Politiker.
Oh ja, okay.
Der ist halt so zu Unis gegangen und hat da so Diskussionen geführt, hat halt seinen Podcast gehabt und also war schon sehr Trump-nah und ist da erschossen worden, und dann hat Jimmy Kimmel da ja irgendeinen Kommentar in seiner Show drüber gemacht, wo es darum ging, dass die Rechten halt dieses komplett ausschlachten, um halt irgendwas für sich da rauszuholen. Mhm. Und dann musste er erstmal seine Show aufhören, und das kann halt eigentlich auch nicht sein in einem freiheitlich-demokratischen Land, dass du nicht deine Meinung äußern kannst.
Aber bei denen sind doch die ganzen TV-Sender sowieso in Privatbesitz, und war er dann bei dem Sender quasi unter Vertrag, der Trump gehört?
Nee, der Sender ist im Privatbesitz, beziehungsweise die Sendeanstalten, das ist irgendwie ein bisschen komplizierter. Aber dann gibt es praktisch nochmal von der Regierungsinstitution eine Institution, die Lizenzen vergibt, dass gesendet werden darf. Und die haben halt gesagt, okay, können uns das schon nochmal genau anschauen, wem wir da wie Lizenzen geben. Das war alles, was der gesagt hat, der Chef von dieser Behörde. Und daraufhin hat im vorauseilenden Gehorsam haben die Sendung gestrichen.
Ja,
weil es halt schon eine unterschwellige Drohung war.
Wegen einem Kommentar, naja.
Und dann, jetzt ist die Show wieder da. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Boykotte war von Leuten, die halt Disney gekündigt haben und solche Sachen. Aber es ist extrem besorgniserregend, was da gerade passiert.
Ja, naja, das ist, hat man ja auch kommen sehen, leider.
Ich weiß nicht, also.
Ja, man hat halt immer gehofft, aber.
Ich meine, der ist gerade mal 9 Monate im Amt. Von 4 Jahren.
Ja, schon, aber der
war davor schon mal. Was passiert ist in der Zeit?
War davor schon mal im Amt, war angeklagt in der Zeit und also der wird nochmal gewählt. Und da muss man sagen, ja, also man, ist es nicht so, dass er eine neue Persönlichkeit wäre, die noch keiner kennt auf der Bildfläche, sondern so das.
Nee, gar nicht, aber die Geschwindigkeit und die Härte, mit der er das jetzt durchzieht, ist schon anders als in den ersten 4 Jahren Trump.
Ja, Trump ist ja auch persönlich gekränkt. Der ist ja auch durch das, dass er nicht nochmal gewählt wurde, dass er dann angeklagt wurde und alle ihn als Bösen sehen, ist er ja auch, hat er ja auch eine persönliche Motivation wahrscheinlich noch mit drin.
Weiß ich nicht. Kaum. Kann nur.
Also ich finde, er wirkt so.
Ich finde ihn einfach schwer einzuschätzen. Ja. Aber ja, ich hoffe, dass uns das in Europa irgendwie erspart bleibt und dass wir rechtzeitig checken, dass es vielleicht nicht die coolste Idee ist, so zu sein, wie die Amis aktuell sind.
Ja.
Und ich glaube eigentlich, dass man mit Deutschland und Frankreich da eine Achse hat, die da relativ stabil steht. Aber man muss irgendwas gegen die AfD tun. Und wenn man sie am Ende des Tages verbieten lassen muss, dann halt das.
Ja, also wenn es so weitergeht und man sagt, ja, nee, wir vertrauen der Demokratie und dann kommen die an die Macht, dann können wir mal gucken, wie schnell die Demokratie weg ist.
Ja, das ist.
Ja.
Ist halt komplett krass zu sehen, wie man mit. Gut, ich glaube, dass die deutsche Verfassung deutlich stärker ist als die amerikanische. Aber trotzdem, wie weit man mit legalen Mitteln einfach eine Demokratie auch rückbauen kann. Das ist schon faszinierend zu sehen.
Ja, gewisse Funktionen oder gewisse Mechanismen sollten halt einfach gar nicht möglich sein. Dass man einfach willkürlich quasi Leute aus ihren Ämtern entheben kann. Und ja, dann mit eigenst ausgewählten, von einer Person ausgewählten Menschen nachbesetzen kann. Sowas zum Beispiel. Da muss man auch sagen, das ist offensichtlich ein Bottleneck, dass das leicht ausgenutzt werden kann.
Ja, warum steht das? Ich glaube, das würde aber in Deutschland tatsächlich auch gehen.
Dass eine Einzelperson, dass jetzt, okay, wir haben jetzt ein anderes System, aber dass jetzt ein, wer ist gerade Bundespräsident?
Steinmeier,
so. Könnte der das dann sagen? Er sagt jetzt, ja, ich glaube, Felix Lobrecht wäre ein super Innenminister. Und dann schmeißt er den
anderen raus. Ich glaube, der Kanzler muss ernennen und der Präsident muss bestätigen oder so.
Und das macht der Kanzler in Eigenregie? Also es sind wenigstens schon mal zwei, okay.
Ja, ich glaube, dass die beiden das irgendwie zusammen machen müssen. Bin mir aber da jetzt auch nicht so 100% sicher. Ich glaube aber, dass sonst keine weiteren Kriterien erfüllt werden müssen für einen Minister. Also du brauchst natürlich das Backing schon von der Regierung, weil wenn die halt sagen, du benennst hier irgendwelche random Personen und dann sagen, ja okay, dann koalieren nicht mit uns, dann sind wir da raus. Dann hast du halt nicht mehr die Macht, theoretisch das zu bestätigen. Und die Ämter zu besetzen. Aber das, ja, okay, das fällt ja bei den Amis mit einem Zwei-Parteien-System komplett weg.
Ja, genau. Das klingt schon mal sicherer.
Ja, das ist schon mal ein bisschen besser gelöst. Dann brauchst du für manche Sachen eine Zweidrittelmehrheit. Du kannst nicht, es gibt kein präsidiales System. Also Friedrich Merz kann nicht per Executive Order, wie Trump das macht, einfach durchregieren und ein Ding nach dem anderen einfach durchsetzen, ungefragt. Das geht auch nicht. Beziehungsweise wird das Stilmittel einfach selten verwendet. Also es ist schon ein bisschen robuster, einfach weil es einfach die deutlich modernere Verfassung ist. Ich meine, die deutsche Verfassung ist ja kaum 80 Jahre alt, nicht mal.
Ja. Es ist im Vergleich zu Amerika auf jeden Fall zeitaktueller.
Wurde halt eigentlich auch mit dem Scheitern der Weimarer Republik im Hinterkopf verfasst. Also eigentlich genau die Lücken zu schließen, die damals offen waren. Kann man hoffen, dass es klappt? Weiß es nicht. Im Idealfall würde ich es gar nicht ausprobieren.
Ich sage so viel, ich bleibe hier in der Schweiz. Ich fühle mich hier tatsächlich auch politisch gesehen einfach gut aufgehoben. Irgendwie fühlt es sich sicherer an, aber ich muss auch zugeben, dass ich, habe ich ja schon mal gesagt, auch exzessiven Nachrichten-Eskapismus betreibe und dementsprechend recht wenig mitbekomme, sowohl von Schweizer Politik als auch von deutscher.
Schweizer Politik kenne ich mich ja auch nicht aus.
Die haben auch ein ganz eigenes System wieder, aber was ich letztens gehört habe, was echt interessant war, einfach, dass die halt wirklich, sobald du auf Bundesebene eine Petition von entweder waren es 300 oder 500.000 Unterschriften sammelt, wird halt abgestimmt.
Ja, finde ich nicht dann, gut.
Und dann, das ist, dann weiß ich nicht mehr, wie auf kantonaler Ebene waren es, glaube ich, sogar, oder kommunaler, waren es 100.000 und dann wird abgestimmt. Es war interessant zu hören. Also,
aber rechtlich bindend abgestimmt oder als Empfehlung?
Nee, wenn die abstimmen und das ist ein A oder B, dann wird das auf die Wege, also in die Wege geleitet. Boah, aber es ist nicht, gut, dann,
ich.
Nicht instant, also es wirkt nicht sofort.
Ja.
Sondern es wird dann erstmal ausgearbeitet und so weiter. Und das Ding ist, was daran gefährlich ist, ist einfach, dass die Dinge dann quasi nach außen hin schon aufs Wesentliche und auch sehr populistisch runtergebrochen werden, sodass du gar nicht oftmals als Autonormalverbraucher weißt, was das für noch weitere Konsequenzen hinten raus noch haben kann.
Ja, ich finde, das beste Beispiel dafür ist Brexit. Was ja offensichtlich für das Land eine schlechte Idee war. Und die Leute haben aber sich halt von irgendwelchen gut klingenden Parolen leiten lassen, dass sie sagen, dass sie halt raus wollen aus der EU. Und jetzt haben sie halt ein Problem.
Ja.
Weil ich glaube, dass der Durchschnittsbürger halt der Bürger einfach nicht informiert genug ist, um so krass schwerwiegende Entscheidungen zu treffen.
Ja, es wäre als Stimmungsbarometer interessanter. Also
ja, genau, sowas kann man machen. Ich finde das auch so auf für Bayern oder so geht das ja. Finde ich auch ganz, ganz cool. So, also hat ja nicht komplette Bundesbefugnisse auch. Aber so kannst jetzt nicht Leute drüber abstimmen lassen, ob sie die Steuern senken wollen oder nicht.
Das stimmt, ja. Genau. Sonst habe ich nichts.
Ja, auch nicht. Aber wir sind auch schon wieder, haben uns jetzt echt auf den letzten Meter nochmal ein bisschen verquasselt.
Ja, also ich glaube, dass das mit einer Stunde plus X sind wir immer ganz gut dabei. Ich bin ja froh, wenn wir über eine Stunde kommen. Weil manchmal ist es schon so, klar, manchmal hast du vieles zu erzählen, gerade wenn man so irgendwie auf Reisen war oder irgendwas Cooles erlebt hat. Aber in so ruhigen Wochen, also ich hätte jetzt wirklich nichts aus den letzten zwei Wochen so groß erzählen können, weil es so klassische Standardwochen waren. Die beiden Wochen haben sich quasi mehr oder weniger geglichen. Es ist nichts Interessantes passiert, was ich jetzt hier groß hätte bringen können zu Content. Und deswegen.
Abmelken ist da der Terminus.
Abmelken, ja. Das heißt die Folge auch.
Abmelken. Okay.
Oder müssen wir eigentlich noch in Kontext bringen mit die Woche abmelken. Nee, das klingt komisch als Folgentitel, gell? Wenn man sich so vorstellt.
Ja.
Ja, schwierig. Meistens machen wir so Substantive draus.
Abmelkung extrem.
Abmelkung extrem. Also einfach ein Extrem dahinter.
Ja.
Ja, von mir aus. Machen wir Abmelkung extrem. Genau das haben wir. Habe ich auch mit meinen Notizen gemacht. Extrem abgemolken, weil ich habe wirklich 10 Stichpunkte gehabt und einer ist nur noch übrig. Also es ist.
Perfekt. Was ist der eine?
Der eine ist, dass ich beim Essen ein extremes Craving auf das Gegenteil auf der Geschmacksskala hatte. Und zwar hatte ich ein Essen, was sehr scharf war und mega viel Knoblauch drin hatte. Und das war so richtig rass. Das hat so auf der Zunge schon gebrannt vor Knoblauch. Mhm. Und war auch noch scharf dazu. Und dann wollte ich, was ich seit Monaten oder wenn nicht sogar Jahren nie so extrem verspürt habe, hatte ich einen immensen, kranken Heißhunger danach auf Schokopudding. Und ich glaube, dass der genau auf der anderen Seite der Geschmacksskala wäre, wenn das so aufgebaut wäre wie eine Farbskala.
Ja, das kann sein. Ich hätte es auch ja so irgendwo in der Joghurtrichtung verankert, aber da ist Schokopudding ja gar nicht weit.
Ja. Ja, da musste ich, das, da habe ich dann wirklich, und da bin ich runter, habe das gekauft und dachte mir so, ja komm, wir holen einen veganen und so von der Eigenmarke. Und der war so sauer, der war so ekelhaft, bar war der widerlich. Da bin ich runtergegangen und das waren zwei Zweierpacks und meinte so, hey, ich habe jetzt einen davon gegessen, hier ist noch einer übrig. Also hat uns wirklich nicht geschmeckt, kann ich den zurückgeben? Weil es wäre blöd, wenn der wegkommt. Also nee, sie haben den einen schon geöffnet und sie haben auch keinen Bon, also geben sie ihn mir, ich schmeiß ihn weg. Ja, toll. Dann hätte ich ihn auch selber wegschmeißen können.
Ja.
Aber ich wollte ihn halt nochmal einfach wieder, also dass er noch verkauft wird oder und einfach nicht in den Müll kommt, aber nehmen. Aber man muss auch sagen, bei dem Geschmack kein Verlust. Sind wir ehrlich, das war wirklich ekelhaft.
Ja.
Aber dann habe ich einen Schokopudding gefunden, der heißt Tamam Tamam. Oder eigentlich heißt er Tam Tam, aber ist auch egal. Und der ist wie, aufgebaut wie Fruchtzwerge.
Ja.
Nur nicht 6 kleine Dinger, sondern 4. Und der Inhalt, also das ist genau dieser Schokopudding, den man früher so umgestülpt hat. Kennst du die, wo dann so Vanillesoße quasi on nee. Top ist, die dann so
runter. Ah, doch, ja, doch, ja.
Die mit den Rillen außen.
Mhm.
Genau, und genau diese Art Pudding war das. Und das war genau der, den ich mir gewünscht habe.
Okay,
das ist doch war gut. Super geil, ja. Richtig, richtig ungesunder Dreckspudding, aber in dem Moment nach so Scharf-Knoblauch extrem war das einfach das perfekte
Pudding ist für mich aber auch sowas, dass je billiger, desto besser. Ich will nicht den Fancy-Pudding mit so echter dunkler Schokolade und so ultrakrassen. Ich will, dass das ein einziges Ersatzprodukt ist.
Ja, ich habe
wo am Ende draus kommt, auch hier war nie Pudding drin. Genau so hätte ich das gerne.
Ja, wo auch eine 20%ige Wahrscheinlichkeit für einen Rückruf besteht.
Ja, genau, ja. So, hier können noch Plastikteile drin sein oder so von der Maschine, ja,
die den machen, Pudding. Die machen den Crunch, die Plastikteile.
Gekocht hat, ja. So will ich meinen Pudding.
Okay, sehr gut.
Kein Sternepudding.
Ja, nee, das ist eine gutes Fazit für die Folge.
Sehr gut. Auch keine Sternefolge.
Nee.
Es ist die Folge, die vielleicht nochmal vom Rückruf betroffen ist. Wird sich zeigen in der Zukunft.
Ist zu teuer, können wir uns nicht leisten, den Rückruf, da müssen wir durch.
Ansonsten war das hier Abmelken extrem und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Es war mir ein Vergnügen.
Yes, jetzt geht's wieder zurück an die Konsole.
Ja, du musst noch die Folgenbeschreibung schreiben. Super, bis dann.
Alles klar. Ja, wir wünschen euch nur das Beste. Haut rein.
Ich mir auch.
Und ciao, ciao. An alle, die Geburtstag hatten, alles Gute. Bis dann, tschüss. Ja,
und gute Besserung für alle, denen es nicht so gut geht.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.